Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, wo wir aus jedem Eurostep des DeMar DeRozans ein Kunstwerk anfertigen, wo wir natürlich aber auch nicht nur über die Chicago Bulls sprechen wollen. Und deshalb sitze mir natürlich wieder gegenüber der leicht ungläubige, kopfschüttelnde
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, zum Start. Ja? Ich wollte ganz kurz eine Frage stellen. Wie ordnest du folgendes Deadline ein? 26,9 Punkte, 50,3% aus dem Feld, 39,1% von draußen, 86,1% von der Linie.
Klingt sehr gut. Wie viele Dreier pro Spiel sind es?
Es sind gut drei, glaube ich, wenn ich mich jetzt gerade. Also es ist durchaus ein gewisses Volumen.
Ja, nicht schlecht.
Hm? Hast du eine Idee, um wen sich's handeln könnte?
Ja, klar.
Ja.
DeRozan natürlich. So, also deswegen habe ich ja auch nach dem Volumen der Dreier gefragt, aber gibt's nichts zu meckern. Das ist ein überragender Saisonstart.
Ist es. Und es ist, ich merke schon an deiner Reaktion, du bist ähnlich euphorisch wie ich.
Ja, natürlich. Also das Unangenehme an der ganzen Geschichte ist, dass ich für dich eigentlich auch noch eine Frage mit Bulls-Bezug tatsächlich hatte. Also es geht zwar eigentlich mehr um die Lakers in Wirklichkeit, aber halt mit Bulls-Bezug, weil die Bulls die Profiteure sind. Also weil Alex Caruso jetzt ja nochmal quasi bestätigt hat, was man eh schon wusste, dass die Lakers ihn halt gelowballt haben, aber halt ziemlich. Und also der Pelikan, also Rob Pelinka, hatte damals ja gesagt, man hätte aggressiv versucht, ihn zu halten und irgendwie ein aggressives Angebot gemacht. Und Caruso hat jetzt halt gesagt, was dieses Angebot war. 2 Jahre 15 Millionen, wenn man bedenkt, dass er bei den Bulls, ich glaube, 37 Millionen über 4 Jahre bekommen hat. Das ist halt... Ja. Also aggressiv ist was anderes und er hat halt auch nochmal gesagt, dass er eigentlich, nachdem er dieses Angebot eingeholt hatte, nochmal zu den Lakers gegangen ist und halt gefragt hat, hier wollt ihr gleich ziehen, würde auch für weniger, also ein bisschen weniger würde ich auch bleiben, weil eigentlich ganz cool so bei den Lakers, ich spiele auch gern mit diesem, also ich helfe diesem LeBron, diesem alten Mann gerne so ein bisschen, also schieb ihn an.
Nimm ihn an die Hand, ja.
Genau, erledige ein paar Sachen für ihn, die er selber nicht mehr so gut machen kann. Genau. Das mache ich ja gerne, so wollt ihr mich dafür bezahlen, das wollten sie ja nicht. Und das ist echt nicht gut gealtert. Also abgesehen von vielen anderen Sachen, die die Lakers in der Offseason gemacht haben, also unter anderem diesem Westbrook-Trade, der bisher halt schon finster aussieht. Man muss immer dazu sagen, letzte Saison ist er auch ganz schlecht gestartet und so mit der Zeit wurde es dann. Also man sollte da jetzt auch noch nicht irgendwie alle Hoffnung aufgeben, das wäre meiner Meinung nach zu früh, aber der Start war einfach richtig schlecht, muss man so sagen. Und die Spieler, die die Lakers dafür abgegeben haben, helfen dabei, dass Washington einen richtig guten Saisonstart hat und echt ein sehenswertes Team ist, meiner Meinung nach. Aber Caruso war ja unabhängig davon. Den hätte man einfach bezahlen können. Das war halt nicht, der war nicht in dieser Transaktion dabei und der würde in diesem Team helfen. Also der würde grundsätzlich vielen Teams helfen. Man kann mittlerweile, glaube ich, das ins Reich der Fabeln verweisen, dass er ein reiner Profiteur vom LeBron-Effekt über die letzten Jahre gewesen ist. Also es hat sicherlich nicht geschadet, aber selbst wenn, die beiden hatten so eine geile Chemie miteinander. Der hat so gut verstanden, wie er die Räume nutzen kann, die halt durch LeBron entstehen und auch die durch Davis entstehen. Und es ist einfach schwer verständlich, dass man diesen Spieler nicht behalten wollte. Ich habe die Entscheidung pro Talen Horton Tucker, habe ich so wegen Potenzial schon irgendwie verstanden, weil er halt deutlich jünger ist, noch körperlich nochmal andere Voraussetzungen hat und so, alles gut. Aber auch das war unabhängig davon. Man hätte Caruso einfach behalten können. Man hätte ihn einfach bezahlen können. Das ist sein. Sie haben ihn, glaube ich, einfach unterschätzt, auch in seinem Wert für die Mannschaft.
Ja, und wenn überhaupt, hätte das Label LeBron-Profiteur ja die Bulls abschrecken sollen, nicht die Lakers, weil die Lakers haben ja LeBron. Also dann ist es ja nicht so
tragisch. Also jetzt gerade nicht, aber sonst eigentlich
jetzt schon. Jetzt gerade nicht, aber so tendenziell, genau. Nee, also ich war ja damals auch überrascht. Ich war, wie gesagt, habe ich ja auch damals schon gesagt, ich war auch überrascht, dass alle gesagt haben, dass die Bulls leicht überbezahlt haben. Weil ich irgendwie schon, also klar, damals wusste man noch nicht, ob es wirklich so ist, dass er vor allem an der Seite von LeBron funktioniert. Aber irgendwo hatte ich schon so den Eindruck, dass er eigentlich so dieser optimale Rollenspieler ist. Und der Eindruck hat sich für mich jetzt in den ersten Saisonwochen auch verfestigt. Also er hat halt, also du kannst ihn so als sechsten Mann, kannst du ihn wunderbar reinwerfen. Natürlich, also manchmal habe ich das Gefühl, läuft die Offense der Bulls dann ein bisschen zu sehr über ihn. Also gerade so gegen Ende, weil auch Lonzo dann, also ich bin ein riesen Lonzo-Fan mittlerweile übrigens, aber Lonzo ist am Ende, er ist nicht fordernd, sagen wir es mal so, am Ende. Mhm. Also er übernimmt es jetzt nicht und Caruso ist dann eher derjenige, der es da macht. Und da ist vielleicht, das ist dann vielleicht ein Ticken zu viel. Aber allein, was er dir defensiv bringt, das ist halt, also wie er James Harden im vierten Viertel jetzt verteidigt hat, am Montag, da, also Full Court Pressure, wie er um Blocks rumgeht, also das ist halt, allein das rechtfertigt es schon, finde ich. Und dann, ja, da eben, dass er noch, also er trägt quasi zum berühmten Winning Basketball bei und dafür verdient er keine 10 Millionen im Jahr. Und wenn er dann halt auch noch zu den Lakers kommt und zu den Lakers sagt, Freunde, hier ist das Angebot aus Chicago, ich nehme auch weniger. Quasi, ich glaube, seine Freundin ist auch in LA oder so, keine Ahnung. Also, oder auch so, also LA gebunden, so ein bisschen. Also,
er hat überall in den Staaten Freundinnen.
Nein, wahrscheinlich, genau. Nee, aber ich glaube, er wäre schon in LA geblieben. Also, ich kann es jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Da
geht danke, einem Maximilian Marbeiter das Herz auf, oder
nicht? Da geht mir das Herz auf. Vielen Dank an den Pelikan. Alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Das war wunderbar. Und jetzt kommt Coby White zurück.
In die G-League.
Aber
so das war es jetzt auch mit dem Bulls-Talk, sorry. Ja. Also für diesen Curveball, aber.
Ja,
ganz ohne geht's halt irgendwie auch nicht.
Nehm ich gern an. Nehme ich zur Zeit vor allem. vielleicht reden wir nächste Woche über das beste Team der NBA.
Mein Baby schreit schon. Also hör auf.
Ich Freudenschreie, aber klingt so ein bisschen komisch aus der Distanz.
So ähnlich.
Genau. Heute soll es nämlich eigentlich gar nicht um die Bulls gehen. Riesenüberraschung. Wir haben uns mal gedacht, weil die Finals oder Conference Finals sind jetzt ein paar Monate her und so normalerweise, wenn sich nicht groß was tut, gehen diese vier Teams ja auch irgendwie so als Mitfavoriten in die Saison. Die Saisonstarts waren so ein bisschen durchwachsen aus diversen Gründen und deswegen haben wir gedacht, schauen wir uns halt mal die Conference-Finalisten an, die vier Conference-Finalisten der vergangenen Saison, die Bucks, die Hawks, die Clippers und die Suns und schauen mal, was so passiert, was problematisch ist, was normal ist, wo wir Bedenken haben und geben so unseren Senf dazu ab. Bevor wir das tun, vielleicht vermisst ihr, worüber wir nicht, sagen wir mal so, wo wir nicht drüber sprechen werden, sind Markieff Morris und Nikola Jokic. Das haben wir nämlich gestern schon getan, unter anderem. Und wo haben wir das getan?
Patreon.
Denn, Freunde, und jetzt kommt die krasse Nachricht. Eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr danach noch weiterhören wollt, weil mehr Breaking News geht nicht, unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit.
Aye.
So sieht halt aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und, das haben wir in den letzten Wochen, haben wir da immer so gesagt, boah, da gibt es auch extra Folgen und mega gut. Also, ne, gab es halt die letzten Wochen eher selten. Jetzt gibt es wieder extra Folgen. Gestern nämlich haben wir unser Format 25 Minutes or Less ja mehr oder weniger wiederbelebt. Eigentlich wollten wir über Ben Simmons sprechen, dann gab es eben diese kleine Kuschelei zwischen Herrn Morris und Herrn Jokic, kam auch noch dazu. Und genau dafür ist dieses Format nämlich da. Wenn Dinge passieren in der Nacht und aber eben in einer Nacht, die nicht in der Nähe des Mittwochs ist. So, ne? Dass es sich halt lohnt, direkt drüber zu sprechen. Das machen wir bei Patreon zum Beispiel. Gibt es auch noch andere Formate, schaut also gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Besprechung der vier Conference-Finalisten und da ist irgendwie gefühlt am einfachsten, weil fürs Team selber momentan am kompliziertesten ist, auf eine gewisse Art, nämlich eine fitte Mannschaft aufs Parkett zu stellen, würde ich sagen, fangen wir mit den Bucks an. Ist das okay?
Das ist okay.
Also ich meine, man muss sagen, die Bucks stehen momentan nicht ganz optimal da. Ne? Also sie stehen jetzt bei 5-6 als Champion auf Platz 9. Aber liegt jetzt weniger daran, dass sie irgendwie den ganzen Sommer gesoffen hätten und sich gedacht hat und Giannis nicht nur einmal das 50-Piece bestellt hat bei Chick-fil-A, sondern den ganzen Sommer. Es ist eher so ein bisschen problematisch, was die Fitness angeht, so quer. Na gut, passt natürlich auch, ne? Egal. Viele Verletzte, sagen wir es mal so, beziehungsweise Chris Middleton momentan im Covid-Protokoll wurde positiv getestet, Brook Lopez Rücken verletzt, Bobby Portis voraus, Jrue Holiday Knöchelverletzung plus dann eine Erkältung und das ganze Team findet eigentlich irgendwie selten auf dem Platz. Das führt dann wieder so dazu, dass sie unter anderem gegen Minnesota verloren haben, dass sie gegen San Antonio verloren haben. Letztes Jahr hätte man auch gesagt, dass sie gegen die Wizards verloren haben. Aber Ola hat ja schon gesagt, die Wizards sind eigentlich ziemlich gut dieses Jahr. Von daher kann das durchaus passieren. Aber es führt, sagen wir es mal so, zu interessanten Lineups, oder Ole?
Ja, ich hab mich vorbereitet und habe zwei tolle Zahlen für dich, wo ich mal fragen möchte, ob du sie zuordnen kannst.
Schieß los.
Das eine Stichwort gab es jetzt natürlich schon, aber was soll's. 166 ist die eine Zahl?
166. Jetzt, wenn ich aufmerksam gewesen wäre, wüsste ich's.
Das war eins deiner letzten Worte, glaube ich.
Eins meiner letzten Worte. Ich komme jetzt nicht drauf.
Okay, dann löse ich es auf, weil es ist eh so absurd, dass man da kaum drauf kommen kann. Laut NBA.com sind das die bisher einzigartigen Lineups, die Bucks eingesetzt haben. 166. Also
okay.
166 verschiedene. Ich weiß okay, ehrlich zu sein überhaupt nicht, wie das geht, aber es ist der Fall und es verdeutlicht halt irgendwie ganz gut, wo die Probleme herkommen.
Ja.
Die andere Zahl ist 33,8. Hast du da eine Ahnung, was das sein könnte?
33,8 sind das gegnerische Dreierversuche wäre wenig. Gegnerische Dreier getroffen wäre viel.
Ist alles ganz weit weg.
Ganz weit weg.
Na, das ist das Point Differential, wenn Giannis drauf ist im Vergleich zu, wenn er nicht drauf ist.
Okay, ja, ja.
Damit ergibt auch Sinn, ja.
Ja, ja.
Also, weil das Ding ist halt, alle fehlen oder haben gefehlt oder sind teilweise mal raus. Er halt nicht. Er spielt auch absolut überragend. Und das ist auch der Grund, warum ich mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen um die Bucks mache.
Ja.
Aber es ist halt momentan absolut gar nicht zu kompensieren, wenn er nicht spielt. Da rauschen sie halt hart runter. Also gerade defensiv sind es fast 21 Punkte weniger pro 100 Ballbesitzen, wenn er halt nicht mitspielt. Weil also es ist auch logisch, die Defense ist seit Jahren darauf aufgebaut, dass man halt irgendwie diesen zusätzlichen Ringbeschützer hat mit Brook Lopez, der auch in dieser Rolle einfach richtig gut ist. Und der fehlt momentan. Und Giannis muss da momentan so ein bisschen was von allem machen. Es gibt dann irgendwie eine Smallball-Lösung mit Thanasis noch, der halt auch, also ich schaue dem gerne zu, weil er halt irgendwie ein Verrückter ist auf dem Feld, der sich die ganze Zeit bewegt, aber es ist halt einfach nicht zu kompensieren und ich finde, deswegen sind die Bucks auch gerade einfach, sie sind schwer zu analysieren, sie sind irgendwie schwer auch zu kritisieren, weil das sind ja alles irgendwie Probleme, die sich relativ leicht erklären lassen.
Ja, finde ich eben auch. Also gerade auch, ich meine, du hast Lopez angesprochen und das, also die Defense ändert sich ja komplett damit. Also klar kannst du mal Giannis auf Celta probieren, aber das machst du ja nicht permanent. Und es war ja so die letzten Jahre auch eigentlich so das Ding, dass sie am Ring relativ wenig zugelassen haben. Und jetzt auch gegen die Wizards, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, hat man halt eigentlich gesehen, dass am Ring da halt niemand ist. Also wenn Bobby Portis dann halt als dein Starting Center aufläuft, dann ist es natürlich irgendwie eine ein ganz anderes Setup. Und dann macht es natürlich den Gegnern, macht es deutlich leichter als jetzt im Normalfall. Deswegen denke ich auch, also sie haben dann irgendwie, allein, dass sie im Normalfall bei Pick and Roll ja die berühmte Drop Coverage spielen mit Lopez, jetzt das irgendwie aggressive verteidigen, einfach um die Leute halt vom Ring fernzuhalten. Also es sind halt, also beziehungsweise vom Ring fernhalten wollen sie natürlich so oder so, aber weil eben da halt niemand ist, der es theoretisch ausbügeln kann, sollten sie zum Ring durchbrechen. Und von daher ist es, glaube ich, sehe ich es ähnlich wie du, dass das halt diese Probleme halt eher der personellen Situation geschuldet sind, als jetzt, dass da fundamental irgendwas problematisch ist. Und Giannis hat es ja auch gesagt, irgendwann mal nach dem 10. Spiel quasi, das weiß ich genau, was er sein 10. Spiel gesagt hat, weil er gesagt hat, wir haben noch 72 Spiele, um in Form zu kommen. Und mathematisch bin ich nun mal unfassbar bewandert. Und deswegen glaube ich, also das ist, bei mir ist es eher so, für mich ist es eher eine Frage der Zeit, bis sich das eingespielt hat. Das kann natürlich ein bisschen dauern, weil, also es fehlen schon sehr, sehr viele und natürlich sind momentan diese ganzen Automatismen, die du über die letzten Jahre aufgebaut hast, die hast du natürlich nicht. Ein paar übernehmen vielleicht ein bisschen größere Rollen. Ich glaube, Pat Connaughton ist eigentlich ganz gut in die Saison gekommen zum Beispiel. Aber genau, Grayson Allen ist ja auch eine der großen Konstanten als Neuer und Dante DiVincenzo kommt irgendwann zurück. Lopez, haben sie, glaube ich, gar nicht wirklich was gesagt oder weiß man mittlerweile, wie es bei Lopez aussieht?
Das habe ich, also soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß, ist der out und es gibt keine definierte Timeline, wann er zurückkommt.
Ja, genau. Also habe ich es jetzt auch irgendwie im Kopf. Von daher muss man da einfach mal abwarten. Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen der, nachdem sie jetzt auch diese, also die, ich glaube, die Bucks wissen halt, was sie sind. Sie wissen, was sie am Ende wollen und sie wissen, glaube ich, auch, wenn alle da sind, wie sie da hinkommen. Also würde ich jetzt mal einschätzen. Und das jetzt halt, also gerade auch mit dem Wissen und wir haben eine Meisterschaft gewonnen im Rücken und mit dem Wissen, dass wir, also mit dieser Ruhe, die das dann vielleicht auch irgendwie gibt, dass das jetzt halt einfach so Blick ist, ja, wir schauen, dass wir Richtung Playoffs dann auf dem Niveau sind, dass wir alle fit bekommen und dann auf dem Niveau sind, auf dem wir sein wollen. Ich meine, klar, Holiday ist jetzt zurück, aber Holiday hat man jetzt auch gesehen in den ersten Spielen, hat sein Touch halt einfach noch nicht so, hat die Sicherheit noch nicht so und also Sorgen mache ich mir im Prinzip auch nicht, weil es irgendwie gefühlt ist es halt erklärbar irgendwie und auch lösbar deshalb, finde ich jetzt.
Ja, sehe ich auch so. Also momentan ist es halt einfach ein Team, das nicht unbedingt auf tolle Tiefe konstruiert ist, hat momentan halt diese ganzen wichtigen Leistungsträger nicht. Und das ist dann logisch, dass sie das nicht perfekt kompensieren können. Und ich finde, wie gesagt, es ist trotzdem irgendwie vielversprechend, wie gut Giannis aussieht, finde ich. Also gerade, weil er jetzt halt auch gerade mehr Playmaking übernimmt als je zuvor und in der Rolle gefühlt halt nochmal einen Schritt gemacht hat. Ich finde, also es gibt in jedem Spiel Stretches, wo man einfach denkt, okay, das ist der beste Spieler der Welt und ihr könnt mir eigentlich nichts erzählen. diese Stretches haben Nikola Jokic und Kevin Durant auch, deswegen und Steph Curry, deswegen er ist nicht der Einzige, aber er hat die halt und ich glaube, solange man ihn hat und damit rechnen kann, irgendwann ist dieses Team wieder vollzählig, dann wird das schon passen. Sie haben ja dieses Selbstvertrauen und ich glaube, sie haben auch, was dafür nicht ganz unwichtig ist, als sie voll oder fast vollzählig waren, im ersten Spiel gegen Brooklyn haben sie halt so ein bisschen den Hammer ausgepackt und haben schon auch gezeigt, dieses Team ist nach wie vor halt sehr gut. Jetzt gerade können sie das halt einfach nur nicht sein, aber das wird sich mit der Zeit schon ändern.
Denke ich auch. Also da deswegen wollte ich es auch am Anfang setzen, einfach weil da die tiefe Analyse auch gar nicht, glaube ich, oder die Analyse gar nicht so tief führen kann, einfach weil die Probleme sehr, sehr deutlich sind irgendwie für mich. Sollen wir damit direkt zu den Hawks gehen?
Ja, vielleicht kann man noch einen nicht ganz so positiv gemeinten Shoutout an Semi Ojeleye verteilen, der absolut noch nicht angekommen ist bei den Bucks. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit noch, aber
ja. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass er eigentlich mehr machen muss, als er sich bei Vertragsunterschrift ausgedacht hat oder ob sich die Bucks ausgedacht haben.
Vielleicht ist das das Problem. Könnte sein. Vielleicht ist er auch ein bisschen unterqualifiziert für die Rolle allgemein, die sie haben, so als PJ Tucker-Nachfolger. Aber auch hier, vielleicht wird sich das mit der Zeit auch noch ein bisschen auftun und vielleicht brauchen sie da trotzdem noch auch irgendwann eine weitere Alternative.
Möglich. Aber PJ Tucker genießt ja jetzt die Heat-Culture.
Deswegen. Eben.
Und Wer genießt sie nicht? Gut, Hawks. Das wiederum ist schon interessanter, weil auch da, wenn wir das erste Spiel als Maßstab nehmen, also die Bucks, die Nets aus der Halle geschossen, dann die Hawks, die Mavs dominiert. Also über die Mavs haben wir ja letzte Woche gesprochen. Wir wissen noch nicht genau, was die Mavs sind, aber trotzdem, also erstes Spiel sah sehr überzeugend aus. Dann jetzt zuletzt 5 Spiele in Folge verloren, beziehungsweise eigentlich, wenn du noch weiter zurückschaust, 7 von 8 verloren.
Ja.
Und das ist eigentlich, kommt dann doch überraschend. Also man muss natürlich, also es ist auch irgendwie Schedule-bedingt. Also Philly war dabei zum Beispiel, noch mit im Beat. Die Wizards waren zweimal dabei. Einmal haben sie gewonnen, einmal verloren. Also der eine Sieg war gegen die Wizards. Dann noch die Nets, zweimal die Jazz, die Suns, die Warriors. Also es war jetzt nicht der einfachste Schedule. Und ich meine, das, weißt du, es kann auch nicht jedes Team da so souverän durchsteuern wie die Bulls. Also dass du halt einfach mal die Jazz schlägst oder die Nets schlägst. Weißt du, das kannst du nicht von jedem erwarten.
Ja.
Und von daher würde ich es jetzt mal gar nicht so negativ sehen. Nee, Quatsch. Aber wenn du dir die Hawks so anschaust und es vielleicht dann irgendwie noch so ein bisschen mit den Playoffs im Hinterkopf, siehst du irgendwas, was sich jetzt irgendwo, was momentan irgendwie fehlt oder was sie nicht so replizieren können, wie man vielleicht auch gedacht hat, dass sie es können sollten?
Also ich finde, es gibt eine ganze Reihe an Faktoren, wo man halt so ein bisschen schauen muss, was davon auf Dauer dann so bleiben wird. Und also fangen wir aber am besten erstmal mit dem größten Problem an. Das ist halt die Defense. Also sie sind über die Saison auf Platz 27, über die letzten 9 Spiele, du hast es schon angesprochen, die haben sie fast alle verloren, sind sie sogar auf Platz 30. Also die Tendenz ist momentan sogar fallend. Und ich denke mal, das größte Problem, das hat er ja selbst sogar auch ein bisschen zugegeben, ist halt, dass Clint Capella nicht bei 100% ist. Also hat er ja diese Verletzung an der Achillessehne in den Playoffs gehabt und wirkt, finde ich, bei Weitem nicht so spritzig, wie er das vergangene Saison getan hat. Und wenn man so sieht, mit wem er relativ häufig auf dem Court steht, dann ist er halt schon sehr wichtig als derjenige, der die Defense zusammenhält. Und das kann er offensichtlich momentan nicht dazu. Da würde ich jetzt mal erstens davon ausgehen, dass er mit der Zeit halt ein bisschen, dass er diese Rolle wieder ein bisschen besser ausfüllen kann. Was ich halt zudem echt, also auch bei jedem Spiel, das ich von ihnen sehe, denke, irgendwie haben die ihre Rollenverteilung verloren oder sie müssen sie neu definieren. Also ich habe immer das Gefühl, die haben zu viele Dudes. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also und eigentlich war ich ja, also ich war vor der Saison ja sehr optimistisch, was die Hawks angeht, dachte auch, okay, so diese Tiefe wird sie schon auch ein bisschen durch die Saison tragen, gerade wenn es halt Ausfälle gibt, ist es halt schon echt ein Luxus, wenn du eigentlich jede Position doppelt besetzt hast, und das haben sie. Aber wenn ich sie jetzt so spielen sehe, habe ich, wie gesagt, häufig eher das Gefühl, vielleicht ist es zu viel. Also vielleicht muss man da sogar mal was machen. So allein schon auf der Backup-Guard-Position, mal spielt halt DeLon Wright, mal spielt Lou Williams. Da redet dann Nate McMillan davon, es spielen bei ihm nur Leute, die verteidigen, und in Wirklichkeit setzt dann Lou Williams ein, was natürlich dafür eher nicht zuträglich ist. Ja, ich finde, die Usage im Team ist völlig durcheinander geraten. Also die zweithöchste Usage nach Trae Young, der natürlich da weit oben stehen sollte, hat Cam Reddish. Mhm. John Collins ist irgendwie auf Platz 6, Bogdanovic sogar auf Platz 7. Das finde ich halt komisch, weil das für mich eigentlich so wahrscheinlich die sollten wahrscheinlich auf Platz 2 und 3 sein. Und ich habe einfach das Gefühl, es gibt momentan zu viele Mäuler, die gestopft werden müssen. Und es funktioniert aber so halt nicht so richtig. Und sie haben so ein bisschen diesen gemeinsamen Fluss so ein bisschen verloren, den sie in den Playoffs hatten.
Den Eindruck habe ich tatsächlich auch gehabt. Also diese Balance und ich habe auch ein Zitat hier bei mir oder eine Notiz, Fluss in der Offense, Fragezeichen. Also genau das ist das Ding. Und also vielleicht ist halt auch, also wir waren ja immer noch letztes Jahr, Hunter zum Beispiel, hat er am Anfang so dieses große Versprechen abgegeben, hat sich extrem gesteigert, sowohl defensiv als auch offensiv, war dann lang verletzt. Reddish auch irgendwie immer wieder raus, und jetzt, du hast halt vielleicht wirklich so die Schwierigkeit, dass du ja eigentlich, also gerade auch mit Reddish, der ja tendenziell auch von damals noch am College irgendwie so als Versprechen schon ein potenter Offensivspieler sein sollte, der ja irgendwie in seiner Entwicklung noch nicht fertig ist, also der quasi, und der ja sich auch steigert dieses Jahr, also der ja auch besser wird, aber dadurch ist es vielleicht schwierig, genau das Ding, die Frage ist ja auch, also aus Hawks Sicht, was möchtest du denn von Cam Reddish am Ende? Also was oder was erhoffst du dir, dass aus Cam Reddish wird? Soll einfach ein Rollenspieler werden, 3&D klassisch, oder möchtest du ein bisschen mehr, einen, der Trae Young noch mehr entlasten kann? Das heißt, dann am Ende ist dann wieder die Frage, wie setzt du ihn jetzt ein? Also beziehungsweise möchtest du ihn jetzt so einsetzen, dass du, also schiebst du ihn ein bisschen mehr in die Richtung, wenn du auch eine Entwicklung siehst, und gibst ihm dann eben, also diese Usage, von der du auch gerade gesprochen hast, oder wie genau balancierst du das dann mit denen aus, die eigentlich in den Playoffs dafür verantwortlich waren, dass sie in den Conference Finals standen, also Bogdanovic, Collins, und ich habe auch so den Eindruck, dass da irgendwie, dass sie da noch nicht so diese Balance aus die da sind und bei denen wir auch im Endeffekt wissen, was sie können, plus denen, die auch schon da waren, die aber deren Rolle aufgrund unterschiedlicher Umstände, gerade auch aufgrund von Verletzungen, noch nicht so groß war, die aber eigentlich theoretisch mehr können und von denen wir uns auch mehr hoffen, dass die dann halt irgendwie, wie bringen wir das zusammen? Und das ist vielleicht aber auch was dir am Anfang vor allem Probleme bereitet, was dir, wenn du es natürlich nicht hinbekommst, für die ganze Saison Probleme bereitet, was aber vielleicht auch lösbar ist. Und ich meine, ich war auch überrascht, also wie wenig so dieses, also ich finde mal dieses Pick and Roll zwischen Collins und Trae ist eigentlich schon eine relativ gute Waffe. So.
Ja.
Und ich hatte jetzt gerade so in den letzten Spielen, wenn ich gesehen habe ich so das Gefühl, das ist relativ, oder für meinen Geschmack sind es relativ wenig gelaufen. Und mit Capella zum Beispiel ist gerade vielleicht einfach schwierig, weil ich da auch das Gefühl habe, dass die Dynamik, also du hast ja angesprochen, dass auch die Dynamik offensiv halt einfach noch fehlt, dass da noch ein Schritt zu langsam ist irgendwie nach der Achillessehnenverletzung. Und ja, also es ist irgendwie, ich glaube, wie du gesagt hast, sie haben so ein bisschen ihre Balance verloren, heißt aber, glaube ich, nicht, dass sie sie nicht wiederfinden können, wenn man es positiv sehen will. Also es ist jetzt natürlich schon so, sie sind jetzt so hinter den Erwartungen zurück. Und da vielleicht noch ganz kurz, war ich ganz interessant, Chris Vernon vom Mismatch-Podcast, der auch gesagt hat, also ein Zitat, also quasi du kannst deine Gegner nur einmal auf dem falschen Fuß erwischen, sinngemäß. Mhm. Also so dieses Ding in den Playoffs, so man hat jetzt, oder nach dem Saisonverlauf auch letztes Jahr, man wusste ja irgendwie gefühlt bis in die Conference Finals hinein nicht so richtig, ob die Hawks jetzt real sind oder nicht. Und so jetzt die Erwartungen vor der Saison, glaube ich, waren so durch die komplette Liga irgendwie relativ hoch. Und jetzt ist es natürlich, jetzt stellt man sich vielleicht auch anders drauf ein, ist vielleicht auch ein Faktor irgendwie, der da mit reinspielen kann.
Ja, ich meine, Trae Young hat ja auch noch irgendwie das Zitat vor ein paar Tagen, dass irgendwie, das ist halt deutlich langweiliger jetzt als in den Playoffs, was einerseits natürlich stimmt, also auch für die Zuschauer stimmt, aber andererseits natürlich nichts ist, was ein Team sagen sollte, was gerade zum ersten Mal die Playoffs überhaupt erreicht hat. Ne? Also ja. Und auch Nate McMillan hat das ein paar Mal angesprochen, dass sein Team irgendwie sich vielleicht ein bisschen weiter sieht, als es in Wirklichkeit schon ist. Und also vielleicht ist das ein Problem. Was ich noch aufgreifen wollte, ist, weil du es wegen den Pick and Rolls gesagt hast, das war auch ein Eindruck von mir. Ich habe auch nachgeguckt, so, es ist tatsächlich weniger. Letzte Saison waren sie, glaube ich, in den Top 5. Momentan sind sie halt da nur mittelmäßig, was das angeht. Also jetzt auch noch nicht schlimm, aber es ist schon weniger eine Waffe und es führt auch, also diese ganze offensive Umstellung führt so ein bisschen dazu, dass das Wurfprofil momentan eigentlich echt überhaupt nicht so ist, wie es sein sollte. Also sie haben mit die wenigsten Abschlüsse am Ring, wo es was halt genau dieses Collins-Capella-Ding ist. Also ich glaube, die beiden waren letzte Saison, also die plus Trey war so jeweils die Top 1 und Top 3 Assist-to-Finisher-Combo in der Liga. Und momentan hat man das Gefühl, so da fehlt was. Sie nehmen nur noch die fünftwenigsten Dreier momentan, was ich auch ein bisschen schockierend fand bei einem Team, was so viel Shooting hat. Und sie nehmen aber die drittmeisten langen Zweier. Und das ist halt, also mein Eindruck war halt auch so, gerade bei Hunter, an dem läuft das Spiel halt gerne mal ziemlich vorbei, aber wenn er Abschlüsse hat, dann ist das meistens, er fängt den Ball irgendwie an der, also draußen an der Dreierlinie, macht dann zwei Dribblings rein und nimmt da dann irgendwie einen Wurf am Mann. Mhm. Und er kann die treffen, ist klar, aber es ist halt nicht unbedingt die Offense, wie du sie laufen willst. Und bei Reddish auch. So häufig ist es irgendwie ein Ausbruch aus der Offense und dann irgendwie ein selbstkreierter Wurf und halt nicht die Art von Wurf, die du eigentlich haben willst. Und ich finde halt auch momentan ist das irgendwie, dieses Team hat so ein bisschen zu viele Identitäten. Und ich finde halt eigentlich auch diese Pick-and-Roll-Offense flankiert noch mit weiteren Shootern, die ist ja eigentlich unmöglich zu verteidigen, weil du in Trey jemanden hast, der halt das Pick-and-Roll so abartig gut lesen kann und einfach jeden möglichen Ausstieg auch sieht und dazu ja eigentlich gute Waffen um sich herum hat. Und momentan nutzt man das nicht optimal, ist auf jeden Fall auch mein Eindruck. Ja, und ich finde halt gerade bei Collins darf es eigentlich nicht so sein, wie es momentan ist, weil er ist eigentlich so von den Zahlen her mit Abstand der konstanteste Spieler, den sie bisher haben in dieser Saison. Mhm. Aber er nimmt 2,8 Dreier, das ist halt viel zu wenig. Und auch, also insgesamt 10,6 Abschlüsse, ist einfach, finde ich, nicht genug. Er müsste mehr gefeatured werden.
Ja, eben auch, weil ich finde ja auch, wenn er zum Ring rollt, also da ist ja, es ist ja auch extrem schwer zu stoppen dann. Also weil er da mit so viel Energie und Explosivität irgendwie Richtung Ring kommt. Also finde ich auch, ich meine, grundsätzlich finde ich das aber schon nicht blöd zu sagen. Also wenn du zum Beispiel dir Reddish anschaust, dass du da noch jemanden hast, der den Korb attackieren kann, der in die Zone gehen kann. Also das ist halt, und das ist aber das, was ich meine irgendwie, dass, also du hast jetzt im Endeffekt ja mehr oder weniger dieses eigentlich nicht mehr ganz neue, aber irgendwie doch neues Stilmittel und jetzt irgendwie, jetzt ist gerade irgendwie alles, das hat jetzt so dieses schöne Gesamtkonstrukt, das du dir jetzt im Laufe der letzten Saison zusammengebastelt hattest, so ein bisschen ins Wanken gebracht. Also mit den langen Zweiern, klar, ist natürlich nicht optimal, es sei denn, du hast den DeRozan im Team, aber es ist.
Oder KD, der trifft im Moment
oder 70%
aus der Mitteldistanz,
weil er oder Brandon Ingram, habe ich letztens eine Grafik gesehen, der ist auch relativ gut.
Aber bitte nicht Brandon Ingram und Kevin Durant in einem
Satz. Aber ist er nicht der legitime Nachfolger, weil auch groß und dünn? War das nicht das? Aber ich finde bei den Hawks, also man sieht so phasenweise in den Spielen, sieht man ja immer wieder so dieses, was sie auch so letztes Jahr ausgemacht hat, dass sie eben so eine mehrdimensionale Offense haben, dass sie attackieren können, dass dann eben Trey diese Waffen um sich rum hat und die auch findet. Also ich meine, sie hatten die Warriors teilweise in den Seilen, sie haben auch gegen Utah irgendwie gute Phasen gehabt jetzt. Und da, das ist genau das Ding, weshalb ich dann vielleicht auch so, weshalb das vielleicht anders geartet ist als jetzt bei den Bucks, einfach weil die Probleme da fundamentalerer Natur sind, einfach weil es da mehr darum geht, wie finden wir zusammen und nicht, wann kommen alle zurück. Aber also es geht ja irgendwie. Und dann hast du halt eben noch irgendwie so Fälle wie Kevin Huerter, der seinen Dreier irgendwie am Anfang nicht getroffen hat. Irgendwie, glaube ich, vor dem Jazz-Spiel 26%, irgendwie um die 26%. Bei Trey lief es ja auch noch nicht optimal oder läuft es ja auch noch nicht optimal, beziehungsweise die letzten beiden Spiele waren jetzt wieder besser. Aber es ist halt, es gibt ja Anhaltspunkte, dass es wieder funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass genügend Talent da ist. Die Frage, die du am Anfang gestellt hast, ist natürlich schon, ist sicherlich berechtigt, wie du alles dann zusammenfügst. Und ob es dann vielleicht zu viel ist oder keine Ahnung. Andererseits hast du doch dieses Zitat von Trey gehabt nach dem Warriors-Spiel, in dem er auf dieses Box and One eingegangen ist, das sie ja bei Steph irgendwie gespielt haben und er gesagt hat, er hat es zum ersten Mal auch gesehen und Steph hat dann eben Draymond, der sozusagen den Ball dann bekommt von Steph, wenn er da gedoppelt wird und dann halt attackiert sozusagen und dass er halt, dass bei ihnen auch die Leute attackieren müssen. Und das ist ja genau das Ding, was ja eigentlich bei den Hawks ja funktionieren sollte, dass sie halt eben Bogdanovic, Reddish, Huerter, Hunter, Collins haben, die dann eben attackieren können und dass Young quasi sagt, dass quasi da dann die Aggressivität halt irgendwie fehlt. Also das ist vielleicht auch was, was noch kommen kann irgendwo. Aber fand ich ein ganz interessantes, also im Kontext dieser gefühlten Disbalance momentan fand ich das Zitat ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade, weil man halt dieses in der Überzahlsituation dann spielen, das muss man, glaube ich, auch lernen. Und also ja. Trey hat bei weitem nicht die Gravity, die Steph hat, aber er hat schon auch eine. Und es gibt halt diese Situation, man muss auch da dann halt einfach, glaube ich, das Mittel finden. Und ich fand, letzte Saison gab es dann teilweise auch schon Szenen, wo dann zum Beispiel auch mal Collins Capella gefunden hat für einen Lob, um halt um so eine Situation aufzulösen. Und Hurter kann es auch lösen, aber also auch da, vielleicht muss das irgendwie klarer definiert werden, wer dann derjenige ist, der ja. die Entscheidung trifft. Vielleicht muss man sich da auch noch hervortun. Aber an sich ist das natürlich nicht der falsche Ansatz. Und an sich finde ich auch nach wie vor, dass die Hawks eigentlich ein gutes Team sein sollten und dass sie da wahrscheinlich auch wieder hinkommen werden, wenn sie ihre Defense in den Griff bekommen, weil sie halt einfach so viele Waffen haben. Es ist gerade einfach nur, wirkt es irgendwie so ein bisschen schief. Und was ich zudem ein bisschen alarmierend fand, jetzt auch gerade in dem Spiel gegen die Warriors, aber auch schon in ein, zwei anderen, dass man halt am Ende so auseinanderfällt. Mhm. Aber ist natürlich auch das Problem, wenn du niemanden stoppen kannst und gerade auch in Transition dann regelmäßig überrannt wirst, dann ist es natürlich auch schwer, wenn dann mal ein paar Würfe nicht reinfallen, gerade wenn man halt, wie gesagt, nicht dieses überragende Wurfprofil hat, weniger an die Freiwurflinie kommt als in der Vorsaison, dann ist es halt manchmal auch ein bisschen schwer, einfach nur Wurf für Wurf immer wieder zu teilen. Ich meine, mitzugehen mit dem Gegner und dann fällt man halt vielleicht mal auseinander, aber es wirkte für mich dann trotzdem auch von der Körpersprache irgendwie so ein bisschen, die haben sich jetzt aufgegeben und das will ich eigentlich nicht sehen.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Das mit den Freiwürfen finde ich übrigens ganz interessant, weil wir ja letzte Woche, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen haben, eben über die jetzt weniger werdenden Freiwürfe oder Foulpfiffe und dann halt auch noch die Probleme der Herren Harden, Lillard und eben auch Young. Und da, ich habe es dir vorher kurz erzählt, dass ich mir jetzt aus gegebenem Anlass den J.J. Redick-Podcast mit DeMar DeRozan nochmal angehört habe. Und da fand ich es auch ganz interessant, wie sie dann eben, oder wie DeRozan halt aus, oder wie beide gesagt haben, hey, wenn du weißt, wer dich wie verteidigt und wie du Fouls ziehen kannst und wenn du dir das genau anschaust, wie der Verteidiger, also du, im Endeffekt, die Quintessenz, du kannst dir dann deinen Rhythmus an der Freiwurflinie holen. Und das ist, vielleicht ist das momentan wirklich ein Faktor. Also ich meine, bei Lillard ist es ja auch immer noch wackelig, dass halt dieser Rhythmusbeschleuniger Freiwurf weniger da ist oder weniger einfach zu bekommen ist momentan. Und dass dann halt, also, dass es gerade diesen Spielern, die es halt gewohnt sind, ihn zu haben, vielleicht ein bisschen schwerer fällt momentan. Weiß ich nicht. Also hatte ich mir nur, das war so ein Gedanke, der mir dann kam, als ich diesen Podcast eben gehört habe oder die Aussage gehört habe. Und eben Young ist da ja irgendwie auch so ein Fall, der er am Anfang auch nicht so dominant aufgetreten ist wie oder auftreten konnte wie in den Playoffs. Ich meine, wie gesagt, die letzten beiden Spiele sah es jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Es ist halt blöd, wenn dann Curry dann parallel 50 Punkte auflegt. Ja. Hast du mitbekommen eigentlich von Candace Parker, dass sie gesagt hat, Curry legt 50 auf, weil wenn dein Protégé quasi, wenn du gegen ein Protégé spielst, dann
habe ich gesehen.
Ja.
Ist nicht schlecht.
Ja, ja. Das ist die Chicagoer Luft, die tut gut.
Das wird sein, ja.
Ja, die schenkt Weisheit. Ja, genau. Aber wie sind so grundsätzlich jetzt mal deine Aussichten für die Hawks? Siehst du sie noch so positiv wie vor der Saison? Siehst du einfach so, das entwickelt sich schon oder bekommt es so ein bisschen Kratzer?
Naja, also ich gehe immer noch ziemlich fest davon aus, dass sie vor den Play-in-Rängen landen werden. So, da rücke ich nicht so schnell von ab. Ich dachte ja mal, das ist wahrscheinlich das drittbeste Team im Osten. Da bin ich momentan nicht so von überzeugt. Aber ich glaube, vom Potenzial her sind sie halt schon deutlich besser als das, was man bisher gesehen hat. Und ich nehme an, dass, wenn wir das nächste Mal ein bisschen ausführlicher über sie reden, sie halt auch schon eine ganze Ecke besser dastehen werden, als sie es jetzt gerade tun. Ich glaube, dieses Defense-Problem ist halt schon relativ groß. Also wenn man, wir haben jetzt den Namen Onyeka Okongwu noch gar nicht genannt. Das ist halt eigentlich so der designierte Capella-Backup sein. Sie haben Gorgui Dieng, der das auch ganz okay macht, aber den du halt nicht unbedingt dann als Dauer-Rim-Protector drin haben willst und dann halt gerade bei Capella das auch noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also es ist momentan einfach gerade defensiv schwer zu kompensieren, glaube ich.
Ja, das, also es sieht auf jeden Fall so aus und klar muss man dann sehen, wie es dann im Verlauf der Saison sich entwickelt. Aber ich wäre jetzt auch bei dir, also ich würde jetzt auch noch nicht davon ausgehen, dass wir jetzt schon die echten Hawks sehen. Wie gesagt, ich glaube, da ist noch großes Potenzial für Entwicklung, das sowieso. Also ich meine, aber es ist natürlich, das Potenzial musst du natürlich auch ausschöpfen. Ich bin schon gespannt, inwieweit sie das dann eben hinbekommen, also dass sie diese Balance wieder finden werden und dann vielleicht auch ein besseres Wurfprofil haben, inwieweit sie die Defense irgendwie in den Griff bekommen. Also es ist schon auch Arbeit sozusagen. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Selbstläufer.
Also, und vielleicht sind sie auch irgendwann ein Team, was 3 Spieler für einen traden sollte. Also die Möglichkeit ist schon da, ne? Und sie haben ganz viele Assets. Das ist auch viele gute junge Spieler. Vielleicht haben sie 1 oder 2 zu viele, aber die Möglichkeit sollte man nicht außer Acht lassen, dass sie, wenn jemand halt auf den Markt kommt, glaube ich, schon ein ziemlich gutes, konkurrenzfähiges Paket schnüren können. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, jetzt jemanden wie den Kollegen Rettich noch ein bisschen zocken zu lassen. Also je nachdem, wie man dann langfristig damit plant. Aber sie haben diverse auch Mid-Size-Verträge, mit denen man potenziell was anfangen kann und so. Die Möglichkeit sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen bei den Haken.
Sollten Sie vielleicht in die Benjamin Simonson-Verlosung mit einsteigen?
Ach, ich weiß es doch. Hören wir einfach mit dem Typen auf. Irgendwann wird es wieder relevant, dann sprechen wir drüber.
Wir müssen da neue Türen öffnen, weil wir sind ja gefühlt über einer Sackgasse. Gestern haben wir über Boston gesprochen, war jetzt auch nicht irgendwie offensichtlich, wie das funktionieren soll. Also es muss ja neue Möglichkeiten geben.
Ja.
Irgendwie. Aber
viel Glück.
Gut, ja. Damit ab Richtung Westen. Und womit möchtest du anfangen? Möchtest du in Arizona oder doch lieber Kalifornien?
Auch hier, lass uns ruhig mit den Suns loslegen.
Dann haben wir es hinter uns, meinst du?
Ja.
Genau, weil Suns ist ja momentan nicht nur Sport, sondern Suns ist auch ein Bericht von Baxter Holmes von ESPN, der mit sehr, sehr vielen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern der Suns gesprochen hat, der unter anderem mit Earl Watson gesprochen hat, der damals Coach war, der mit Collis Williamson gesprochen hat. Und ich habe es wahrscheinlich, also ist keine News mehr, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, geht es um diverse Fehlverhalten von Robert Sarver, dem Besitzer, von einem schlechten Arbeitsumfeld, geht über sexuelle Belästigung und es klingt alles nicht wahnsinnig gut. Und jetzt ist halt die Frage, was daraus wird. Also die NBA hat jetzt eine Untersuchung eingeleitet. Und ich habe am Montag, habe ich mir Basketball Buds von The Athletic angehört. Die waren jetzt nicht so überzeugt, dass da viel passiert.
Ja.
Wie siehst du das? Also
nach der jetzigen Lage sehe ich das leider auch so. Also nicht, dass man erst Überzeugungsarbeit brauchen würde, um rauszufinden, dass Robert Sarver wahrscheinlich nicht ein sonderlich angenehmer Zeitgenosse ist. Also ich finde vieles, was in der Story man da so liest, ist auch einfach, also es ist teilweise eklig, es ist teilweise irgendwie abstoßend und manchmal fragt man sich, was ist denn mit dem? Also manchmal ist es auch einfach so awkward, ne? Also wo du halt einfach nicht so ganz weißt, soll das jetzt lustig sein? Ist er einfach ein Trottel oder was ist jetzt genau sein Problem? Das Problem ist halt, es gibt nicht wie jetzt zum Beispiel bei Donald Sterling, also ich habe den Basketball-Podcast auch gehört, da haben wir das ja auch gesagt, es gibt nicht wie bei Donald Sterling damals ein Tape, wo man das und das hört, sondern es gibt Aussagen, die allermeisten, also es sind ja angeblich über 70 Leute, die befragt wurden, aber es gibt nur eine Handvoll, die ihren Namen auch irgendwie dahinter gesetzt haben. Das ist halt dann schwer, da quasi genug zusammenzukriegen, dass dann die NBA, und da darf man nicht vergessen, die NBA, das sind in dem Fall die anderen Besitzer der Teams, dass die eine Entscheidung treffen, so, wir wollen den Typen loswerden. Der soll nicht bei uns in der Liga sein. Der soll kein Team besitzen, weil also selbst bei Sterling war das ja schon ein Krampf, wo dann Mark Cuban irgendwie auch gesagt hat, oh, wollen wir dieses Fass wirklich aufmachen, dass wir jemanden rauswerfen? Und da gab es ein Tape. Da gab es halt auch vor allem auch davor schon eine jahrzehntelange Vorgeschichte davon, dass das ein rassistisches Stück Scheiße war. Einfach gesagt. Ein Slumlord und was weiß ich. Es gab diverse Gerichtsverfahren und so. Das gibt's hier halt alles nicht. Und deswegen rechne ich erstmal ehrlich gesagt auch mit nicht viel mehr. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es halt im Lauf der nächsten Wochen und Monate vielleicht noch ein paar weitere Sachen gibt. Also ich glaube nicht, dass das eine abgeschlossene Sache ist. Mhm. Also auch Baxter Holmes war ja dann auch im Low-Post und hat da im Prinzip nochmal aufgerufen, hey Leute, kontaktiert mich, wenn ihr irgendwas habt. So, wir können reden, wir können das weiterführen. Ich denke, das wird auch versucht, aber momentan ist es also so schade, dass es irgendwie ist, oder also je nachdem, wie man es wie man sehen will. Aber momentan ist es, glaube ich, einfach nicht genug, dass sich irgendwas tut, außer vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Geldstrafen, was auch immer. Aber es gab ja vor nicht allzu langer Zeit bei den Mavs auch quasi so einen Bericht und Vorfälle. Da ging es zwar nicht um das Verhalten von Cuban direkt, aber es ging ja auch um Sachen in der Organisation. Und da war das jetzt nicht so, dass man da, also dass es da auf oberster Stufe krasse personelle Konsequenzen gesetzt hätte.
Ja, also ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt irgendwie. Und eben auch einfach, dass man sagt, die Besitzer müssen entscheiden. Und es ist halt, und dieses Cuban-Zitat, von wegen wollen wir dieses Fass aufmachen, bei Sterling, dessen Fass definitiv schon lang auf war und definitiv aufgemacht gehörte, weil, ne, aus den Gründen, die du genannt hast, und dass das schon so schwierig war und eben, dass jetzt momentan, dass du halt diese Aussagen halt hast, beziehungsweise diesen Artikel hast und aber halt eben dieses Smoking Gun, wie es so schön heißt, halt nicht jetzt. Und es ist halt einfach auch so bitter, weißt du, dass die Leute, also dass sich halt sowas so ansammelt, weißt du, dass du dann irgendwie so einen Artikel dann hast, bei dem sich, ich weiß nicht, sind 70 Leute oder keine Ahnung, also wirklich, also es sind jetzt nicht drei oder so. Ich meine, Sava oder die Suns haben, glaube ich, mehrere Statements rausgehauen, in denen halt fast alles dementiert wurde. Ich glaube, ein paar Sachen haben sie, so ein, zwei oder so.
Es gab irgendwie, also was bestätigt wurde, war, dass er Leuten die Hose runtergezogen
hat. Ja, genau. Ja.
Das ist irgendwie ein Fünfjähriger, aber
nein,
ist er nicht.
Nee, und aber das halt irgendwie, also dass sich das so ansammelt irgendwie und dass die Leute dann immer noch anonym das halt irgendwie über einen Artikel, über den Journalisten raushauen können und das ist halt einfach, dass davor nichts unternommen werden kann oder dass wir eigentlich, also wenn du es jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtest, halt, das ist natürlich nicht in jedem Unternehmen so, auf gar keinen Fall, aber das ist halt, dass wir in solchen Abhängigkeitsverhältnissen halt im Endeffekt dann doch sind, dass das Fehlverhalten und vielleicht auch größeres Fehlverhalten Einzelner, nämlich derer, die sozusagen die Macht haben, nämlich dir dann halt deinen Job wegzunehmen oder dich zu entlassen, dass Fehlverhalten derer einfach irgendwie erstmal unbestraft bleibt, beziehungsweise dass du eigentlich gar nicht dagegen vorgehen kannst. Egal, wie sehr es dich persönlich trifft, egal, wie weit es dich in eine Richtung treibt, in die dich dein Job definitiv nicht treiben sollte. Und das ist halt irgendwo schon, ich finde es immer wieder, also mal abgesehen von dem Einzelfall jetzt, da gab es ja noch mehrere Stories, also auch die Draymond Green, Earl Watson, N-Word-Story, aber abgesehen davon, dass einfach, dass es nicht möglich ist, viel früher gegen sowas vorzugehen und auch viel individueller, dass es dann irgendwie 70 Leute oder halt eine Masse an Leuten braucht, die sich teilweise dann anonym über einen Journalisten äußern, sondern dass es halt, dass man nicht da richtig wirklich gegen vorgehen kann. Also dass wir da, aber das ist, glaube ich, ein größeres Problem.
Ja, definitiv.
Und ja, und das ist gut, das mit dem die Green-Geschichte ist halt auch, naja. Ich frag mich ja immer, wenn ich weiß, dass jemanden etwas aus sehr, sehr tiefgehenden Gründen verletzt, okay? Und ich weiß, und ich habe nichts, also weißt du, es geschieht nicht aus dem Affekt heraus, sondern warum bestehe ich dann drauf, das sagen zu dürfen? Also, weißt du? Das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Also ich weiß, es ist halt, das trifft diese Person oder diese Menschen tief und ich, weil ich halt auch will es halt sagen. Also warum will ich das? Verstehe ich nicht.
Ja. Ich muss auch sagen, ich habe da echt großen Respekt vor Earl Watson, dass er sich halt zitieren lässt und dass er halt sagt und also vor allem auch, ich meine, wie er es auch sagt, so, dass er Sava gesagt hat, du darfst das nicht sagen, so, das ist nicht okay, so, mach das nicht.
Ja.
Ich glaube, also, ist jetzt nur semi-seriös, aber hast du die Serie Succession gesehen?
Nee.
Also letztendlich geht's da halt auch um eine Milliardärsfamilie, die so ein bisschen grob an der Murdoch-Family, glaube ich, angelehnt ist, aber also sich viele Freiheiten nimmt und es ist in Wirklichkeit eine Satire. Und so diese Vorstellung, wer redet mit so einem Milliardär, mit so einem extrem mächtigen Menschen eigentlich mal Klartext und wie mit einem normalen Menschen. Das ist halt sowas, was einen da immer so ein bisschen begleitet, wo man halt auch denkt, irgendwie leben die halt komplett in ihrer eigenen Welt. Und das frage ich mich bei solchen Geschichten. Also bei diesem Artikel, ich habe einerseits die ganze Zeit gehofft, es kommt jetzt irgendwann doch noch das Ding, wo ich denke, okay, das wird ihn reinreiten, deswegen wird er wahrscheinlich das Team verlieren oder deswegen gibt es richtige Konsequenzen. Das kam nicht. Das andere Gefühl war die ganze Zeit so, das ist doch, also der hat einfach nichts mehr mit normalen Menschen zu tun. So einfach, der lebt in seiner eigenen Welt, wo Sachen irgendwie okay sind, die halt einfach, ja, für normale Menschen nicht okay sind.
Ja, genau, und da bist du wieder bei dieser Hierarchiegeschichte, bei diesem Machtverhältnis einfach, dass da halt jemand ist, der dank oder qua seines Vermögens einfach so eine Machtfülle vereint, dass es eigentlich, dass er unantastbar ist, beziehungsweise, dass wenn da halt einer von unten kommt, dass er den halt, ja, seine Existenz berauben kann, theoretisch oder was auch immer. Und dass er auch der auch nicht auf andere hören muss. Also, ja. Und das ist, ja, es ist irgendwie bitter. Aber wie gesagt, das geht halt einfach so viel tiefer dann am Ende. Und das ist halt, das wird jetzt nicht von heute auf morgen sich lösen, aber je mehr, von da, allein deshalb ist ja auch dieser Artikel, ist es dann halt doch wichtig. Also keine Ahnung, was auch immer dann am Ende rauskommt, ne? Also, aber einfach, dass solche Dinge, wenn sie passieren, dann irgendwann doch an die Öffentlichkeit kommen. Und das ist dann, es heißt dann immer, ja, es passiert eh nichts. Und es passiert vielleicht nicht schnell was, aber irgendwie so ein bisschen was, hoffe ich immer und denke ich mir auch, passiert dann halt einfach doch, weil doch wieder ein Stück mehr Aufmerksamkeit drauf fällt und dann vielleicht doch dann mal vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 auf der einen Seite sich ins Grübeln kommen und da vielleicht was anschieben. Und es geht natürlich dann, vielleicht erleben wir es nicht mehr oder so, aber vielleicht irgendwie.
Ja. So, und jetzt 2 Sachen. Die erste, du solltest Succession gucken, weil es super, beste Serie, die es momentan gibt.
Wunderbar, werde ich tun.
Das zweite, ich glaube, wir werden keine saubere Überleitung finden. Also reden wir einfach über die Suns in sportlicher Hinsicht, oder? Oder hast du noch was zu
zum Saber-Thema? Nee, ich habe jetzt auch nichts mit zum Saber-Thema, genau. Also Suns, genau, würde ich auch sagen.
Einfach. Weil ich habe auch hier eine Zahl für dich.
Ja, dann. Du weißt ja, ich stehe auf Zahlen.
Ich weiß, deswegen mache ich das auch. 40,2.
Gib mir mal einen Tipp, also irgendeine Richtung. Es ist
eine Prozentzahl.
Der Abschlüsse der Suns kommen aus der Mitteldistanz.
Nee.
Das ist auch zu billig, weil das haben wir bei den Hawks ja schon, ne? Aber,
Das ist die Prozentzahl, die gegnerische Teams bei Dreiern treffen, die keine Eckendreier sind.
Na.
Das ist der zweitschlechteste Wert momentan. Also insgesamt die gegnerische Dreierquote ist bei 39,2%, ist jetzt auch nicht großartig viel besser. Ja. Das ist der drittschlechteste Wert. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, warum die Suns jetzt nicht ganz so gut dastehen wie letzte Saison, obwohl sie ja in Wirklichkeit nicht schlecht dastehen. Also sie haben jetzt von den letzten 6 Spielen, glaube ich, 5 gewonnen und stehen ja dann irgendwie auch bei 6-3 und alles ist okay. Ja. Das war einfach nur, finde ich, der Eindruck so der ersten Saisonwochen war halt vor allem, dass sie defensiv irgendwie nicht ganz so gut waren. Und ich glaube, dass halt diese eigentlich Anomalie bei der gegnerischen Dreierquote der Hauptgrund dafür ist. Oder was meinst du? Also stört dich irgendwas, wenn du sie jetzt spielen siehst?
Also ganz kurz muss ich erstmal sagen, also wo du mich rumraten lässt bei gegnerischen Dreiern, die nicht aus der Ecke kommen. Also wie soll ich denn da drauf kommen?
Ja, weiß also, ich auch nicht.
Gut, ich hätte gegnerische Dreier, da wäre ich schon nah dran gewesen. Aber, also, okay.
Ja, genau.
Ja. Aber nein, aber du hast recht, weil ich habe mir auch gedacht, als ich die Suns beim Spielen sehen, also wie gesagt, wir machen das Thema und ich habe mir dann Suns-Spiele angeschaut und ich habe mir auch gedacht, also es ist jetzt irgendwie, ich sehe da jetzt kein fundamental anderes Team als letztes Jahr. Also ich sehe immer noch diese Bewegung, ich sehe immer noch diese Off-Ball-Cuts zur Baseline, der Ball läuft immer noch, also sie schließen irgendwie ja auch am Ring relativ gut ab und irgendwo, ja, es ist halt eigentlich immer noch ein sehr, sehr gutes Basketballteam irgendwo und jetzt hast du die letzten beiden Spiele waren jetzt ohne DeAndre Ayton, der irgendwie eine Beinprellung rechts hat, da hat jetzt auch Monty Williams gesagt, dass da, also es gab ein MRI und das war clean, wie es so schön heißt, also da ist keine weiteren strukturellen Schäden. Jetzt haben sie, da hat sie, seit sie zum Beispiel auch, dass sie McGee geholt haben im Sommer. Also nicht, dass der ihn 1:1 ersetzen kann, aber du hast halt zumindest mal eben jemanden, der diese Länge mitbringt und dann halt auch ja, so eine gewisse Präsenz halt irgendwie in der Zone hat, auch wenn es natürlich auf eine andere Art ist, als selten ist. Aber ich habe auch so, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wenn ich die Suns sehe, ich meine, du hast ja auch gesagt, die letzten Spiele haben sowieso gestimmt, aber dass da irgendwas nicht groß passt und komplizierter Saisonstart, es ist vielleicht auch einfach so, was man, glaube ich, da schon auch mit bedenken darf, das ist halt, sie standen halt eigentlich, oder sie hatten schon die berühmte eine Hand an der Meisterschaftstrophäe irgendwie nach 2-0 in den Finals und haben dann diese vier Spiele am Stück verloren. Und klar, hast du eine Sommerzeit und so, aber dann, glaube ich, gehst du anders in die Saison rein. Oder kann ich mir gut vorstellen, dass du ein bisschen anders in die Saison reingehst und dass du dann auch so ein bisschen brauchst. Dann hast du noch diese Ayton-Geschichte mit der ausgebliebenen Verlängerung oder dem ausgebliebenen Max Contract-Angebot und dann hakt es vielleicht ein bisschen. Aber ich habe auch, wie gesagt, es ist jetzt nicht so jetzt wie zum Beispiel bei den Hawks, wo du sagst, okay, irgendwas ist anders, So, ja. Wenn ich die Suns sehe, habe ich es nicht so. Und vielleicht ist da auch so das Thema, klar, letztes Jahr wusste man auch nicht genau, was die Suns sind, aber da ist halt auch durch Chris Paul, war da, glaube ich, auch schon mehr Anglizismus, Awareness von anderen Teams.
Ja.
Also mit Blick auf die Suns. Und von daher, glaube ich, also Sorgen mache ich mir jetzt sportlich gesehen nicht wirklich.
Nee, ich auch nicht. Also ich finde es, also auch gerade Crowder und Cam Johnson sind halt richtig schlecht in die Saison gestartet. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit fangen. Mhm. Was momentan auffällt, ist, dass sie echt wenig Dreier nehmen. Also am Ring hatten sie schon letzte Saison quasi keine Abschlüsse und das war nicht so schlimm, weil sie halt diese Midrange-Killer haben, aber sie nehmen momentan zu wenig Dreier. Ich glaube aber auch, das wird sich mit der Zeit einpendeln. Was ich halt noch krass finde, ist, du hast McGee ja angesprochen. Eigentlich haben sie ja auch vor 2 Jahren einen Big Man gedraftet, der ideal, also in der Lottery, der idealerweise dann auch mal einspringen könnte, wenn DeAndre Ayton nicht dabei ist. Aber Jalen Smith, das finde ich, also ich erwähne ihn jetzt auch nur deshalb, weil wir noch nicht im Podcast drüber gesprochen haben, aber das ist ja ein Nummer 10-Pick letztes, also 2020 gewesen, wo sie jetzt schon wissen, dass sie ihn nicht behalten wollen. Also sie haben auf die Option für nächste Saison verzichtet. Und das ist schon krass. Also bei einem Top-10-Pick, wenn man bedenkt, sie hätten einfach Tyrese Halliburton draften können. Und also sie haben ja jetzt auch schon eine gute Backup-Option mit Campaign, aber Halliburton in dem Team würde halt, das wäre schon auch nicht ganz schlecht. Also vor allem glaube ich, dass er halt diese Offense eigentlich, dass er da perfekt reinpassen würde. Mhm. Also diese Vorstellung habe ich nur mal wieder, wo sie halt diese Entscheidung getroffen haben, wir nehmen die Option nicht, kam ich irgendwie dann wieder darauf, okay, sie hätten auch einfach, sie hätten vielleicht einfach Halliburton draften sollen, was damals echt viele Leute gesagt haben, so, das ist eigentlich, der ist, an 10 ist der schon zu tief gefallen.
Ja, also gerade jetzt mit dem Wissen der letzten anderthalb Jahre noch mehr auf jeden Fall, verschätzt.
Ja, ich meine, passiert, aber hier ist es halt echt ein krass eklatantes Beispiel. Ja.
Vor allem halt, wenn es so schnell geht, wie du sagst, also dass sie jetzt schon wissen, dass sie die Option quasi für nächstes Jahr gar nicht wollen. Also dann war der Absturz dann irgendwie doch relativ rapide. Ja, keine Ahnung. Also ich habe sonst gar nicht so wahnsinnig viel zu den Suns, weil ich meine,
Christopher Paulus ist immer noch ein ganz guter Spieler. 11,3 Assists momentan, ist nicht schlecht. Teilweise habe ich auch das Gefühl, er so im ersten Viertel versucht er schon auch gelegentlich mal noch selber einen Korb zu erzielen, aber dann geht es mehr ums Passen. Das passt dann schon bei Booker. So die ersten Spiele hatte ich so den Eindruck, der muss sich auch gerade ein bisschen da einfinden, dass es jetzt halt erstmal keine, also weniger leichte Freiwürfe gibt und solche Sachen. Aber mittlerweile ist er ja halt einfach auch wieder gut drauf, so, und nimmt halt ein bisschen weniger Freiwürfe als letzte Saison, aber ansonsten hat er sich halt irgendwie auch gefunden, auch seine Effizienz wird, glaube ich, wieder hochgehen und dann, ja, ich meine, zu den Suns hat man im Prinzip genug gesagt, das ist halt nach wie vor einfach ein sehr gutes Team, mit dem zu rechnen sein wird.
Ja, sehe ich auch so. Komplizierter einzuschätzen für die Clippers, also nicht nur, weil Kawhi ja mit seinem angerissenen Kreuzband ausfällt bis, man weiß nicht genau wann, ob für die ganze Saison, ob bis Februar, März, April. Aber man hat ja also trotzdem, sie haben ja ohne Kawhi die Jazz trotzdem aus den Playoffs gehauen, sind deshalb Teil dieser Folge, weil wären die Jazz weitergekommen, sprechen wir jetzt über die Jazz.
Aber zu denen es genauso wenig zu erzählen gäbe wie zu den Suns.
Genau.
Ohne die Skandale.
Ohne die Skandale.
Aber noch viel weniger.
Ja, dann wird es in 2 Minuten abgehandelt gehabt. Wir hätten vielleicht da in dem Zug noch ein bisschen über das Spiel gegen die Bulls sprechen können. Dann.
Nein.
Das wäre vielleicht noch ganz interessant gewesen. Aber gut, Clippers, starker 1-4-Start und seither aber 5 Siege in Folge. Also stehen jetzt mittlerweile bei 6-4 und sie scheinen so ein bisschen langsam auch in Ruhe. Ist auch so diese, also auch schwer in die Saison gekommen teilweise. Also Reggie Jackson, der ja in den Playoffs extrem gut gespielt hat, den Vertrag verlängert, hatte am Anfang Probleme mit seinem Wurf. Terrence Mann nicht richtig drin gewesen. Paul George war dagegen relativ gut dabei, hat schon 42-Punkte-Spiele gemacht. Die haben sie allerdings beide verloren. Serge Ibaka ist jetzt auch zurück seit kurzem. Sie haben so ein bisschen das Problem, dass sie zwischendrin so ein bisschen einreißen lassen, so im Laufe der Saison. Aber sieht jetzt so, es stabilisiert sich gerade irgendwie so ein bisschen, hat man so den Eindruck. Und auch die Dreier fallen mittlerweile eigentlich ganz okay, sind jetzt bei 36,2% von draußen, bei 38,9 Versuchen, jeweils siebter. Batum hat auch, findet auch sagen, seinen Dreier. Also es ist, sie werden zu dem vielleicht soliden bis guten Team momentan, das ich ihnen jetzt auch vor der Saison attestiert hätte. Kann man so sagen.
Ja, also ich finde auch, dass man jetzt gerade so beim bei den ersten paar Spielen, auch wenn da die Ergebnisse nicht gestimmt haben, mit Ausnahme von dem einen Spiel gegen Portland, hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwie, da fällt alles auseinander oder so, sondern es waren halt teilweise unglückliche Spiele. Also gerade das erste gegen die Warriors, da ist halt Steph passiert letztendlich. Da verliert man dann ja mal so ein Spiel. Aber ja, ich hatte jetzt nicht deswegen gedacht, die Clippers sind deswegen kein gutes Team mehr. Die sind halt, finde ich, eine tiefe Ansammlung von Dudes, die was können, und ein richtiger Star ist dabei. Also das wäre noch, leider habe ich hier jetzt keine Zahl für dich, aber stattdessen eine andere Frage. Wie würde Stand jetzt in der Saison dein First Team ausfallen?
Oh, mein First Team. Ja, das Steph, wobei Steph ja eigentlich schwächer ist als letztes Jahr. Also über die Quoten, sagen wir, was heißt Schwäche? Die Quoten sind runtergegangen, sagen wir so.
Also Steph muss rein.
Steph muss rein, Durant muss rein.
Ja.
Giannis muss rein.
Ja.
Jokic muss rein.
Ja.
Und dann könnte man natürlich über Paul George sprechen. Oder über DeMar DeRozan.
Oder über DeMar DeRozan oder von mir aus auch Ja Morant. Aber ich finde halt gerade, wenn man so diesen Two-Way-Aspekt mit reinnimmt und den ich bin Herkules, ich muss eigentlich alles machen für mein Team. Oder also ich übernehme mehr Creation als jemals zuvor in meiner Karriere. Ja. Ich bin dazu auch wirklich, selbst in Spielen, wo der Wurf nicht fällt, und die gibt es ja, bin ich halt trotzdem defensiv einfach noch ein absoluter Unterschiedsspieler. Dann ist es halt für mich schon Paul George. Also ich finde, sein Saisonstart ist extrem beeindruckend. Ich dachte mir schon auch, dass halt so sowieso seine Usage hochgehen würde und dass er viel schultern müssen würde. Ne? War das richtig? Ich weiß
schultern
auch nicht.
Müssen würde, ja.
Ist schon spät, aber egal. Ja. bisher erfüllt er das halt komplett. Und ich, also deswegen vor ihm auf jeden Fall Hut ab, die ganze Saison über schon. Und ich finde so, also was du auch gesagt hast, so die anderen Teile fügen sich so langsam. Also Jackson hatte nicht den besten Saisonstart.
Ja, ganz kurz, ich muss mich entschuldigen, weil wir haben Jimmy Butler ausgeschlagen. Und für mich als großen Anhänger der Heat Culture ist natürlich Jimmy Butler auch ein Kandidat fürs First Team.
Stimmt.
Nur der Vollständigkeit halber.
Er gehört erwähnt, aber er ist ja, also ich meine, Tyler Hero ist ja der Chef in dem Team.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja. Aber im Backcourt ist natürlich noch ein Platz offen.
Ja, genau. Zurück zu Reggie Jackson. Damit.
Genau. Also ich fand halt und finde auch bei ihm noch ein bisschen auffällig, dass er bisher halt irgendwie nicht zum Ring kommt. Also es war schon eine der Stärken in den Playoffs, dass es halt nicht nur der Jumper war. Also er nimmt ja jetzt auch irgendwie 9 Dreier pro Spiel, was schon ordentlich ist. Aber er hat halt relativ wenig Abschlüsse am Korb. Fände es ganz gut, wenn sie das mehr haben, weil das ist, finde ich, bei den Clippers, wenn ich sie spielen sehe, es ist halt, abgesehen von George, schon vieles sehr sprungwurflastig. Und es schadet ihnen auf jeden Fall nicht, wenn sie da auch noch ein bisschen mehr Druck auf den Ring ausüben. Das wäre gut, wenn das von Jackson mehr kommt. Aber sonst insgesamt, also die haben halt nach wie vor gute Leute. Also auch Marcus Morris, den haben wir noch nicht erwähnt, weil er sich gerade in einem internationalen Krieg mit den Jokic-Brüdern befindet. Aber der fällt ja momentan auch aus, Mann, und wird dann halt irgendwann wieder zur Verfügung stehen. Und dann hast du halt Tiefe. Ibaka sieht bisher noch nicht unbedingt so aus, wie wir ihn kennen. Aber man hat in der Zwischenzeit ja auch gesehen, dass Isaiah Hartenstein wirklich bereit ist, auch eine echte Rolle zu spielen. Also stimmt, eine abgefahrene Zahl habe ich nämlich sogar doch noch, aber da lasse ich dich jetzt nicht rätseln.
Zum Glück.
Hartenstein und Luke Kennard haben in ihren Minuten zusammen ein Net-Rating von plus 24 und so.
Okay.
Damit somit die beste Two-Man-Kombo der NBA bisher.
Gut war zu erwarten.
Ja, genau. Also, das hat natürlich auch jeder kommen sehen.
Ja.
Zeigt halt auch irgendwie, da kommt was nach, aber derjenige, der halt sehr viel in Sachen Creation übernehmen muss und der alles gerade irgendwie zusammenhält, ist halt einfach Paul George.
Naja, finde ich auch. Also George ist wirklich beeindruckend. Und ja, aber ich finde auch, es fügt sich zusammen. Du hast gesagt, so ein bisschen dieses Attackieren des Rings fehlt. So ein bisschen Bledsoe wäre da ja auch noch jemand, der auch noch nicht so richtig so sein Drive gefunden hat, habe ich so den Eindruck. Aber was ich halt ganz cool finde, irgendwie bei den Clippers, ist, du hast ja schon gesagt, also sind eine Ansammlung diverser Dudes, die was können. Und sie haben halt irgendwie so eine Vielseitigkeit irgendwie drin, so ihre Bigs, auch da, also innerhalb dieser Big-Fraktion mit Zubac, Hartenstein und Ibaka, da hat ja irgendwie jeder bringt irgendwie so eine eigene Qualität mit. Da haben sie diese so bullige, bisschen was Bulliges mit Winslow, Bledsoe, Morris, Länge, Batum, George und dann halt so diese ein bisschen filigraneren wie Jackson. Also ich finde es eigentlich so, das Team ist irgendwie, wenn du jetzt Kawhi reindenkst, dann wären sie halt wahrscheinlich mit Meisterschaftsfavorit, oder? Also es ist irgendwo...
Also gerade jetzt, weil es sich bisher, finde ich, im Westen kein richtiges Überteam auftut. Ja. Also die Warriors hinterlassen bisher den besten Eindruck, aber es ist nicht so, dass man jetzt die schon in die Finals reden muss.
Also, nee, zumal es am Freitag ja einen Dämpfer gibt, also von daher...
Eben. An sich, also das ist halt immer das Ding, wenn sie, das haben wir auch vorher im Prinzip gesagt, wenn die es schaffen, so den Kopf über Wasser zu halten und dann kommt Kawhi irgendwann doch noch und ist gesund und ist Kawhi, dann kann das Team halt im Prinzip die Finals erreichen. Aber dafür ist natürlich alles viel zu früh, weil wir keine Ahnung haben, wie es bei ihm aussieht. Er war jetzt zumindest in der Halle heute Nacht.
Er war in der Halle und fand ich auch wieder geil bei Kawhi, wie sie der Bericht wieder, oder nicht Bericht, also die kurze Info, dass er ja auch bei Coaches-Meetings und so dabei ist und nachfragt, wie was passiert und so. Er ist involviert. Ja. Deswegen bei Kawhi war geil, wenn man sagt, Kawhi ist dabei. So, er ist,
bei ihm besteht halt schon die Not, dass man das dazu sagen muss.
Genau.
Wenn man nicht unbedingt damit rechnen würde, dass das der Fall ist.
Ja, das finde ich auch immer schön. Also,
Kawhi hat sich per Hologramm zugeschaltet.
genau. Bisschen in seinem Haus in San Diego abgehangen, aber wollte.
Kawhi hat ein Bild von sich gemalt, wo er unbeeindruckt guckt und hat das zum Meeting geschickt.
Ja.
Damit es die Informationen aufsaugt.
Per Fax. Ja, genau. Apropos Bericht hast du gehört und Warriors hast ja gerade gesagt, Brian Windhorst, Klay Thompson, sieht richtig gut aus in den Workouts bis jetzt.
Das ist der Bericht.
Ja, er ist nicht nur back, sondern er ist back.
Okay, also ich hab Instagram-Videos gesehen von Klay auf dem Boot und Klay in einem
sieht auch gut
Kapitänsuniform
aus.
Und kann auch da nur berichten. Sources say, sieht sehr gut aus.
Also sieht sehr gut aus.
Klay ist absolut, absolut bereit.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch sehr bereit für Klay wieder. Es waren zwei lange Jahre ohne Klay, es wird Zeit.
Ja, wenn man nicht zufällig irgendwie in der Bay die ganze Zeit mit einem Boot rumtuckert, dann hat man jetzt schon einen Entzug.
Ja, das stimmt. Sonst fährt man Captain Klay gerne mal über den Weg. Aber so mussten wir uns mit Instagram-Content zufrieden geben und bald dann wieder dieser wunderschöne Wurf. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt. Auf jeden Fall. Aber was machst du denn jetzt so, um nochmal zurückzukommen auf die Clippers, was machst du denn aus ihnen jetzt im Gesamtkontext der Western Conference Stand jetzt, also ohne Kawhi?
Ja, es ist, also sie haben eigentlich schon die Qualität, um knapp vorm Play-in-Turnier zu landen, würde ich Stand jetzt sagen. Aber das Ding ist, es sind halt echt viele Teams in der Verlosung. Deswegen, also die jetzt alle schon perfekt auf Plätze setzen zu können, das vermag ich nicht. Also wenn sie das halt weiterhin schaffen, so gut zu verteidigen, wie sie das bisher tun, also mit dem drittbesten Defensivrating und ihre Offense sich halt ein bisschen steigert, also wenn sich halt vor allem so die Effizienzwerte von einigen Spielern, die bisher nicht so abgeliefert haben, noch ein bisschen steigern, dann ist das halt schon einfach ein richtig gutes Team. Aber es ist halt, also man muss halt ein bisschen sehen, wer von den anderen Teams vielleicht noch ein bisschen rausfällt, wer stabil bleibt. Also weil richtig stabil sehe ich im Westen momentan die Warriors, die Jazz und eigentlich die Suns. Ja. Und dahinter kannst du mal gucken. Oder wen habe ich jetzt vergessen?
Ich schaue es mir gerade auch an. Die Standings und es ist halt geil, letzte Woche haben wir noch über Mavs gesprochen, Mavs stehen bei 7-3. Also,
ja, die hatten letzte Woche auch schon eine gute Bilanz. Sie spielen halt keinen guten Basketball, aber sie haben eine gute Bilanz und das ist ja auch erstmal schon nicht schlecht.
Ja, also es ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen so ein Mysterium. Bin ich gespannt, also
die Lakers sind halt momentan irgendwie einfach eine Katastrophe, aber ich habe auch keine Ahnung, wie lange LeBron tatsächlich ausfallen wird. Es gab jetzt so einen Bericht, dass so eine Bauchmuskelzerrung schon auch mal mehr Ausfall bedeuten kann. Ich als Werder-Fan kann nur sagen, Clemens Fritz ist damit früher immer 2 Monate ausgefallen. Das ist schon lang. Wenn das der Fall sein sollte, dann landen die Lakers wieder im Play-In-Turnier. Aber das wird sich zeigen. Ja, bei den Nuggets, die sehe ich eigentlich schon auch besser an. Jokic hat jetzt nur ein Spielsperre bekommen.
Ja, genau, stimmt.
Aber
ist das okay? Ein Spiel?
Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich meine, gestern haben wir gesagt, eigentlich wäre es für uns oder für mich okay, wenn es ein Spiel für Morris gibt und drei für Jokic oder so. Ja. Jetzt halt ist es so gelöst. Irgendwie finde ich es auch okay, weil ich sehe Jokic gerne spielen. wenn er nicht lange raus sein muss, finde ich das auch nicht verkehrt. Aber ich hätte tatsächlich schon eher gedacht, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr wird.
Ja, ich hätte so eine 2-3-Sache wäre mein Ding gewesen. 3 Jokic, 2 Morris, aber gut. Am Ende auch irgendwie wurscht.
Ja.
Ja, Nuggets ist auch kompliziert. Murray nicht dabei, Porter nicht richtig drin. Also man weiß auch nicht genau, was da jetzt, also wie die Entwicklung im Laufe der Saison weitergehen kann. Also es ist irgendwie so, bei den Clippers habe ich so das Gefühl, da sieht man es irgendwie so ein bisschen klarer vor, wie du auch sagst. Also wenn sich bei ein paar die Quoten ein bisschen einpendeln und dann steht es auf einem relativ stabilen Fundament. Ich habe irgendwie im Westen
tatsächlich so das. Dazu muss man vielleicht noch sagen, wenn George eine Weile ausfällt, dann
ist
das Fundament natürlich schnell weg. Und er hatte schon die letzten Jahre meistens ja zumindest, oder wobei,
ja.
Nee, so, es war gar nicht so viel, wie ich dachte, aber es gab schon über die letzten Jahre halt immer mal Ausfälle von ihm. Ne? Und so eine Phase wäre jetzt halt einfach schon
das
gefährlich,
weil er
einfach die Special Source ist.
So ist es. Nee, aber jetzt mal gesetzt im Fall, also wenn man jetzt eine Verletzung ausklammern würde, dann, aber ich weiß auch nicht, ich finde den Westen wahnsinnig schwer einzuschätzen dieses Jahr. Irgendwie auch, ja, wie du sagst, es gibt wenige Teams, die irgendwie stabil sind und die auch stabil irgendwie attraktiven Basketball spielen. Ne? Also ganz anders als die letzten gefühlt Jahrzehnte.
Ja. Ja, ich habe also das Gefühl, es gibt halt echt einige Teams, die sich erst finden müssen.
Mhm.
Auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, die Blazers haben zwar im Prinzip das gleiche Personal, aber solange Dame absolut nichts trifft und für seine Verhältnisse echt richtig schlecht Basketball spielt, ist das natürlich nicht das beste Team. Und trotzdem, also ich glaube nicht, dass es bei ihm so bleiben wird und dann sollten die sich schon auch fangen. Aber momentan ist es halt einfach noch nicht passiert.
Nee. Es bleibt interessant. Was natürlich auch ein sensationelles Schlusswort wäre, oder?
Schwöre.
Wunderbar. Dann sind wir damit am Ende angekommen und bedanken uns an dieser Stelle natürlich wie jede Woche recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, natürlich auch noch der Hinweis, dass ihr, solltet ihr gern öfter dabei sein wollen und sehr gern abonnieren könnt, das geht bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch gerne Rezension. Das geht bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei Google Podcasts und folgt uns gerne auf Twitter, Instagram, und Facebook. Auf Twitter kann es sein, dass es nächste Woche um die Zeit interessant wird. Cliffhanger, Freunde. Oder. Sylvester Stallone wäre stolz auf mich. Und ja, schreibt uns doch gerne, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt. Und jetzt würde ich sagen, Patreon natürlich. Schaut euch mal vorbei. Wie gesagt, da wird es jetzt regelmäßig wieder. Ne? Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Reingehauen.